So, dann nochmals herzlich willkommen. Statt das Ding anzumachen, habe ich es ausgemacht, sehr geschickt, zu unserer Lehrveranstaltung. Internet Economics, ja, die letzten beiden Male hatten wir uns hier unterhalten, beziehungsweise der Gerrit Pohl hatte sie hier eingeführt in das ganze Thema Musikindustrie, insbesondere die digitale Musikindustrie und was sich dort so alles tut. Und wir werden jetzt diese Stunde und auch die nächste werden wir uns beschäftigen mit einigen Fragestellungen, einigen strategischen Fragestellungen für die Musikindustrie, aber auch für andere digitale Industrien. Ne? Wir werden eingehen zum einen auf das Thema Preisstrategien. Da werden wir zum Teil auch zurückgreifen auf die Eigenschaften digitaler Güter. Und im Anschluss daran, da werden wir vielleicht heute nicht mehr dazu kommen, mal schauen, das Thema Kooperation in der Musikindustrie im Sinne von so einem Supply Chain Management im Rahmen der Musikindustrie. Hier sind so ein paar Arbeitspapiere und Veröffentlichungen von uns zu dem Thema. Und insbesondere das hier von 2007 ist relevant für den Teil Kooperationen, ja, den wir sozusagen im Anschluss an die Preisstrategien machen. Ne? Beginnen wir mit dem Thema Preisstrategien und da greifen wir uns einige raus hier in dieser Veranstaltung. Wir greifen uns einige raus und diskutieren die insbesondere im Bereich der Musikindustrie. Und ein paar andere werden wir insbesondere uns anschauen am Beispiel der Softwareindustrie. Wenn Sie die Gliederung der gesamten Veranstaltung im Kopf haben, reden wir jetzt zunächst mal über die Musikindustrie als eine wichtige digitale Branche und danach kommen wir zur Softwareindustrie. Ja, eine für digitale Güter im Generellen sehr vielversprechende Preisstrategie, Preis- und Produktstrategie, das gehört in dem Fall absolut zusammen, ist das sogenannte Versioning. Was bedeutet das? Das bedeutet nichts anderes, als dass digitale Güter unterschiedlichen Kunden und Kundengruppen oder wie es hier steht, Marktsegmenten in verschiedenen Versionen und zu verschiedenen Konditionen angeboten werden. Die Grundidee besteht hier also darin, dass wir den Konsumenten einen Anreiz liefern, sich entsprechend ihrer Zahlungsbereitschaft in verschiedene Konsumentengruppen aufzuteilen. Man sagt auch Selbstselektion. Also beispielsweise wäre eine Form der Selbstselektion, ich entscheide mich nun dafür, ob ich ein Gut in einer besonders hohen Qualität haben möchte, beispielsweise eine CD oder eine DVD mit Songbüchern drin und allem möglichen Schnickschnack ausgestattet und bin bereit dafür ein bisschen mehr zu bezahlen oder ob ich sage, ich will die billigere Version und dann langt mir vielleicht einfach die Silberscheibe als solches. Was ist Ziel von einem solchen Versioning? Das Ziel ist einfach eine bessere Abschöpfung der Konsumentenrente. Was ist damit gemeint? Damit ist eigentlich einfach gemeint, dass wir versuchen als Anbieter die maximale Zahlungsbereitschaft der Konsumenten abzuschöpfen. Ja, der eine ist eben bereit, viel dafür zu bezahlen, für eine besonders hohe Qualität und der andere sagt eben, okay, so viel ist mir, sind mir diese hohen Qualitäten nicht wert, ich zahle lieber ein bisschen weniger und bekomme dafür die einfache Version. Versioning ist jetzt keine direkte neue Erfindung der digitalen Welt. Ja, das gibt es auch in verschiedenen anderen Branchen und Bereichen. So ein Beispiel finden Sie in dem Büchermarkt. Ja. Da ist eine häufige Verkaufsstrategie, dass die Bücher zunächst teuer mit festem Einband verkauft werden und später dann als günstige Taschenbücher entsprechend verkauft werden. Oder hier dieses Beispiel. Ne? Musikalben und DVDs erscheinen einmal als eine Extended Version mit vielem Zubehör und Schnickschnack. Ja? oder als Special Edition. Jetzt weiß ich allerdings, wenn ich das hier genauso sehe, weiß ich jetzt gar nicht genau, was jetzt hier sozusagen das Großartigere sein soll. Deswegen haben wir den Gerrit Pohl hier auch die Gastvorträge machen lassen. Also die Idee ist einfach die, dass wir sozusagen einmal die hohe Qualität mit viel Zusatz und anderem die etwas niedrige Qualität aufgrund geringeren Zusätzen verkaufen und zu verschiedenen Preisen anbieten. Im Bereich Software ist es natürlich auch eine ganz gängige Strategie, wie Sie das kennen. Software wird oftmals als eine Professional oder als eine Private Edition angeboten. Einmal in der Professional-Version sind vielleicht mehr Features drin als in der privaten und entsprechend werden die dann auch unterschiedlich bepreist, um auch wieder die maximale Zahlungsbereitschaft der Konsumenten letztendlich abzuschöpfen. Dabei ist oftmals zu beachten, gerade wenn wir an so ein Produkt wie Software denken, da gibt es aber noch viele andere Beispiele, dass sozusagen erst die High-Level-Produkte erstellt werden. Ne? Erst werden die High-Level-Produkte erstellt und dann wird diesen High-Level-Produkten künstlich bestimmte Features abgeschnitten. Ja? Sozusagen, das ist eigentlich fast noch mehr Aufwand für die entsprechenden Anbieter, aus dem komplexen Produkt mit vielen hochleistungsfähigen Eigenschaften dann ein zweites zu machen, das eben praktisch weniger Eigenschaften hat. Also es werden bewusst Funktionen weggenommen, um dann eben noch ein zweites, einfacheres Produkt zu haben. Also eine reine Marketingmaßnahme, um eben auch Käufer zu gewinnen für dieses Produkt, das dann eben eine geringere Produktqualität hat. Im Softwarebereich finden Sie das sehr, sehr häufig. Hier haben wir mal so ein paar Dimensionen des Versioning dargestellt. Also eine Dimension des Versioning wäre, ich mache verschiedene Produktlinien und unterscheide die anhand des Kriteriums Zeit bzw. Aktualität. Was könnten Sie sich denn da für ein Beispiel vorstellen? Zeit, Aktualität, was wäre da? Ja? Ah, okay. Die Antwort war so, verschiedene Windows-Versionen, einmal 95, 98, 2000, Vista, was es da alles gab. Das ist an der Stelle nicht gemeint. Das wäre ja sozusagen die zeitliche Abfolge. Das ist noch ein bisschen anderes Problem, die Update-Problematik. Und da ist ja auch die Idee praktisch, dass das eine Produkt das andere dann letztendlich ablöst, ja. Hier wäre was anderes gemeint. Was könnten Sie sich noch vorstellen, was hier so Versionierung oder Versioning gemäß dem Kriterium Zeit und Aktualität? Ja, so ein typisches Beispiel wäre Börsenkurse. Ja? Also in dem Sinne, dass viele Finanzdienstleister bieten Ihnen auf ihren Websites kostenlos an, sich die Börsenkurse anzusehen. Ja? Kostenlos, aber meistens auch mit einer entsprechenden Verzögerung, einer zeitlichen. Ja. Demgegenüber, wenn Sie die wirklichen Realtime-Kurse haben wollen, müssen Sie entsprechend bezahlen. Ja. Das wäre so ein Beispiel Versioning anhand Zeit, Aktualität. Komfort, räumliche oder zeitliche Beschränkung, was könnten Sie sich da für Versioning-Strategien vorstellen? Irgendwelche Ideen, ja? Sagen Sie es nochmal bitte lauter. Richtig, das könnte sein, so eine Ausprobierversion, die man dann für 30 Tage testen kann. Guter Punkt, genau. Qualität, Bildqualität, Tonqualität. Da könnte man sich beispielsweise vorstellen, dass ein Anbieter von Musik sozusagen seine Musikdateien in verschiedenen Qualitäten entsprechend seinen Kunden anbietet und die auch unterschiedlich bepreist. Ja. Geschwindigkeit gibt es ein Beispiel, da hat vor einigen Jahren ein Druckerhersteller sein Druckerprodukt schon auf dem Markt gehabt, ja, zu einem bestimmten Preis verkauft und hat dann eine niedrigerwertige Version dieses Produktes dann erstellt, indem er da irgendwie so einen zusätzlichen Chip reingemacht hat. Und dieser zusätzliche Chip hat nichts anderes gemacht, als den Drucker verlangsamt. Ja? Also beabsichtigt eine schlechtere Funktionalität reingebaut und dann für weniger Geld entsprechend verkauft. Ja? Also auch künstlich Funktionalität sozusagen runtergedrosselt, um die Zahlungsbereitschaften der Kunden besser abzuschöpfen. Service und Support, da fällt mir als Beispiel ein, wenn Sie in Ihrem Unternehmen einen Anbieter mit der Helpdesk-Funktionalität beauftragen, der also Ihre Anwender entsprechend betreut, könnten Sie zwischen verschiedenen Service-Leveln wählen. Und der eine Service-Level wäre eben der, dass die Leute entsprechend innerhalb von 5 Minuten vielleicht auf der Matte stehen. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann müssen sie sehr viel für bezahlen. Innerhalb einer Stunde wird es ein bisschen günstiger und innerhalb von einem Tag wird es noch ein bisschen günstiger. Ne, das wäre so eine Frage, so eine Form der Versionierung bei Service and Support. Und Funktionsumfang, damit ist jetzt einfach gemeint, dass sie eben ein Produkt erstellen, das ein bisschen mehr kann. Und das andere kann entsprechend ein bisschen wenig. Ne? Also ganz einfach. Beispiel für das Versioning. Ne? Hier nochmal Musik. Musik-CDs. Die Bertelsmann Music Group hat im Sommer 2004 beispielsweise eine Versionierung für neue Alben einiger Interpreten eingeführt. Hat 3 Versionen auf den Markt gebracht. Premium, Standard und Basic. Premium wäre hier eine Version mit einem breiten Angebot von zusätzlichen Features, Liederbücher, Multimedia-Parts mit Zugang zu einem exklusiven Internetangebot, Bonustracks. Standard, das war eben die entsprechende Standardausstattung von solchen CDs, beziehungsweise Basic, also sozusagen mehr oder weniger einfach nur so ein kleines Cover drin. Und ansonsten nichts. Ja, klar, würde ich fast sagen, ne, laut Presseabteilung von BMG war das Modell erfolgreich. Ne, was sollen Sie auch sonst sagen? Sie werden bei solchen Versuchen sehr selten finden, dass die Presse- und Marketingabteilung sagt, das war der Flop des Jahres, den wir da gelandet sind. Ne, das war sehr erfolgreich. Ne, und wie aus dem Bilderbuch haben sie sich nicht getraut zu sagen, jeweils genau 1/3, sondern 30% haben hier zweimal und 35%. Also, man kann es glauben, ob es so gelaufen ist, oder man kann sich seine Gedanken machen. Ja, eine weitere spannende Form der Preis- und Produktpolitik. Und hier in dem Beispiel sehen Sie Abo-Modelle, sehen Sie eigentlich auch sehr schön, dass Preis- und Produktpolitik letztendlich in den meisten Fällen wirklich zusammengehen, ist das Thema Abo-Modelle. Ja, für die Musikindustrie würde es einfach heißen, Sie kaufen sich bei einem Anbieter wie Napster sozusagen ein Musik-Abo. Ja, das heißt, Sie können also einfach beispielsweise ein halbes Jahr lang oder wie lange auch immer Sie das möchten, sozusagen diesen Service in Anspruch nehmen und sich dort dann so viele Lieder, wie immer Sie eben wollen, herunterladen. Ne? Das wäre es für die Musikindustrie. Im klassischen Sinne versteht man unter einem Abo den regelmäßigen Bezug einer Leistung, meist gegen Entgelt, eben die Möglichkeit, die Leistung hier, sich entsprechende Lieder herunterladen zu können. Ne? Abos gibt es schon seit längerer Zeit natürlich, Zeitungen, Buchclubs, Golfplatzgebühr ist eigentlich auch so eine Art Abo, ja, da können Sie auch so oft spielen, wie Sie wollen. Also gibt es ein Vielfach von Beispielen oder Fitnessstudios oder irgendwie sowas, ne? Gibt es eine Menge von Beispielen. Ja. Vielfach wird versucht, solche ähnlichen Geschäftsmodelle auch auf digitale Güter anzuwenden, ne? Also anstelle des direkten Verkaufs, beispielsweise des direkten Verkaufs von einem einzelnen MP3 oder AAC-Dateien, wird eben zeitlich begrenzter Zugriff auf eine Dienstleistung verkauft. Und auch da sieht man sozusagen, dass das, wenn ich mir das so anschaue, dass eben die Industrie, die sowas anbietet, ja, muss zumindest fixkostenintensiv sein. Ja, so wie es digitale Güter sind. Also bei digitalen Gütern ist es ja klar, wenn sich, egal wie viel sich der Kunde da jetzt entsprechend runterlädt, es entstehen dem Anbieter keine besonderen zusätzlichen variablen Kosten dadurch. Ne, deswegen ist er da sozusagen abgesichert. Ne? Selbst wenn er so richtige Heavy-User dort hat, ja, wird das kein Problem darstellen, weil die variablen Kosten eben entsprechend gering sind. Das gilt aber wohlgemerkt im Grunde genommen für alle digitale Industrien, aber nicht ausschließlich für digitale Industrien. Ne? Also wenn Sie nämlich beispielsweise mal nehmen, so ein Beispiel wie so ein Golfclub, ja, oder Sie nehmen ein Beispiel wie ein Fitnessstudio, dann sind das eben auch in dieser Hinsicht fixkostenintensive Branchen, ja, in dem Sinne, dass der Golfclub keine großen Zusatzkosten dadurch hat, dass ich jetzt die vierte Runde drehe auf dem Golfplatz oder die fünfte, ja, oder wenn jemand dann abends hingeht und die Fitnessgeräte sozusagen exzessiv nutzt, auch da entstehen keine wesentlichen zusätzlichen variablen Kosten. Also immer für fixkostenintensive Branchen. Oder, und da spricht man ja auch von einem Abo, ne, wenn Sie jetzt an so ein Zeitungsabo denken, ja, Sie abonnieren die FAZ, bekommen die jeden Morgen oder Sie bekommen entsprechend den Spiegel jeden Montag, ne, dann ist das insofern ein bisschen was anderes, als dass vorher genau definiert ist, was der Benutzer sozusagen erhält. Ne? Also ich weiß, dass ich dann jeden Tag meine FAZ im Briefkasten morgens eben finde. Ne? Das ist von der Struktur her, auch wenn wir es auch als Abo bezeichnen, natürlich ein bisschen was anderes. Ne? Denn da hätten wir natürlich schon signifikante variable Kosten zum Teil. Ne? Aber da ist es vorher genau definiert. Ne? Ja, und aus Anbietersicht heißt das natürlich, dass statt einer einmaligen hohen Einnahme ein sogenannter konstanter Einnahmestrom erzeugt wird. Ja, damit gute Kalkulationsbasis, ja, und die Abos erleichtern es dem Anbieter zudem, eine enge Beziehung zu seinem Kunden aufzubauen. Also da kriegen sie dann immer irgendwelche Zusatzangebote zugeschickt, wenn sie ein bestimmtes Abo haben. Und in der Musikindustrie ist das sozusagen noch ein bisschen heftiger, diese Bindung. Da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Aus Kundensicht bieten die Abos dem Kunden eben ein Gefühl der Sicherheit, da keine plötzlichen Schwankungen in der Abrechnung zu erwarten sind, ja. Also wenn Sie ein Handy-Festpreistarif haben, weitgehend, dann gibt es da keine bösen Überraschungen, was bei reiner variablen Bepreisung natürlich der Fall ist. Abos werden als bequemer empfunden, ja, weil ich mich nicht ständig entscheiden muss, oh, will ich jetzt den oder die wirklich anrufen, der kommt wieder nicht zum Punkt, ja, und dann kostet mich das wieder ein halbes Vermögen. Ja. Daneben die Tendenz zur Nutzenüberschätzung. Und da gab es neulich auch mal einen ganz interessanten Artikel im American Economic Review, also so der besten oder angesehensten volkswirtschaftlichen Zeitschrift. Und da haben die Autoren einfach mal eine empirische Untersuchung durchgeführt am Beispiel Fitnessstudios. Ne? Und das Ergebnis war also statistisch signifikant, dass also alle Leute sozusagen ihre Nutzung überschätzen. Ja, also man schließt sozusagen das Abo ab, ja, und denkt vielleicht auch gerade bei so einem Beispiel, ja, so in die Richtung, naja gut, also nächstes Jahr wird alles besser, ja, und da gehe ich mindestens jeden zweiten Abend in dieses Fitnessstudio, ja, und man denkt eben, ja, man würde das sehr, sehr viel nutzen, und letztendlich kam als Ergebnis, wie gesagt, statistisch hochsignifikant heraus, dass die Leute, Klammer auf, wenn die Option überhaupt besteht, Klammer zu, mit Einzeltickets besser gefahren werden, wären. Ja. Ja.
Das machen aber, denke ich, auch viele. Es gibt ja zumindest den ersten Punkt auf der Folie, kann man ja genau das Gegenteil als Nachteil auch in den Abos ansehen, nämlich dass die Person oder dass Menschen eigentlich freiheitsliebend sind und eigentlich keine längerfristigen Verpflichtungen eingehen wollen. Oder auch, das
ja.
Ja,
richtig. Da haben sie im Grunde genommen völlig recht. Ne? Also den Punkt könnte man auch andersrum bewerten. Finde ich sehr gut, dass Sie da so auch kritisch nachhaken, ja, dass man eben sagen könnte, okay, ich will eben keinen Login-Effekt haben, ja, und dass der Login-Effekt heftig sein kann, ich weiß nicht, ob Sie das schon kennen, wenn wir Ihnen dann gleich an dem Beispiel Musikabos zeigen, das ist schon, ja, Login ist noch freundlich ausgedrückt, ja, man könnte es auch fast Knebelung nennen, ne, was da abgeht. Ja, hier haben wir so ein paar Varianten von Abo-Modellen drin. Ich denke, die grundsätzlich möglich sind. Ich denke mal, da kann man relativ schnell drüber gehen. Hier hätten Sie dargestellt, so eben die reine Flatrate, ne? Also einfach eine Gebühr, unabhängig von der Nutzung. Sie können so viel telefonieren, wie Sie wollen. Das wäre so der alte, klassische Telefonanschluss hier, ne? Also Sie haben eine Grundgebühr zu bezahlen und für jedes einzelne Gespräch zahlen Sie eben bestimmte variable Kosten für jede Einheit. Grundgebühr mit Mengenrabatt, ja, also praktisch hier so eine Art Stückkostendegression. Und hier dann sowas nach dem Motto Grundgebühr mit einer bestimmten Anzahl von Freiminuten in so einem oder Inklusivminuten hier. Und dann danach geht sozusagen durch. Und dann sozusagen dann der Anbieter dann immer sozusagen hat die Fragestellung, wie maximiere ich jetzt sozusagen meine Umsätze, meine Gewinne mit welchem oder welcher Kombination auch aus diesen verschiedenen Handlungsoptionen, die er hier hat. Ja, ganz spannend finde ich zumindest Thema Abo-Modelle in der Musikindustrie. In den USA bereits relativ weit verbreitet, ne, dass Sie sich also so ein Abo kaufen, die bekanntesten Anbieter Napster, Real Networks und Yahoo Music. In Deutschland ist zurzeit nur Napster aktiv, ja, also die Firma, die, wann war das, so Anfang, so 2000, 2001, 2002, noch als freies Peer-to-Peer-Netzwerk gestartet ist, ne, dann jetzt sozusagen nach einigen Umwegen dann mutiert zu einem kommerziellen Anbieter von solchen Abo-Services. Wie sieht das Geschäftsmodell aus? Also der Abonnent erhält Zugriff auf den kompletten Musikkatalog des Anbieters und der ist sehr umfangreich. Der Nutzer kann beliebig viele Stücke herunterladen und anhören, solange er eben Abonnent bleibt. Ja, können Sie da runterladen und tun und machen, was Sie wollen. Aber, und jetzt kommen wir zum Thema Freiheit, die jetzt leicht eingeschränkt wird, wird das Abo gekündigt, verhindert das DRM-System, über Digital Rights Management Systeme werden wir hier in der Veranstaltung, glaube ich, das übernächste Mal noch ausführlich sprechen, verhindert eben dieses DRM-System das weitere Abspielen der heruntergeladenen Stücke. Also alles, was Sie sich bislang mühselig heruntergeladen haben, war sozusagen für die Katz. Ne? Geld ist weg und die Stücke sind auch weg. Ja? Also Sie müssen da dann sozusagen Kunde bleiben. Die Preise muss jeder selbst entscheiden, ob das für ihn jetzt günstig ist oder nicht. Also ich finde es eigentlich relativ heftig. 10 Euro pro Monat für die Nutzung auf einem Computer, 15 Euro pro Monat für die Nutzung auf einem Computer und eben auf einem mobilen Endgerät. Ja? Also muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde es relativ teuer. Andererseits schließt man solche Abos immer ab. Ich wundere mich auch immer, warum ich diese 40 Euro Premiere eigentlich jeden Monat zahle. Aber irgendwann hat man es mal abgeschlossen. Ne? Ja.
Das Problem ist natürlich mit dem mobilen Endgerät. Da ist auch gar kein DRM mehr realisierbar. Kann man es einfach auf einem mobilen Endgerät, kann man es doch überall haben?
Die Frage lautete, wenn ich es erstmal auf meinem mobilen Endgerät drauf habe, ob ich es dann noch irgendwie, denn ob es dann sozusagen noch Kopierschutz überhaupt möglich ist. Ne? Ich beantworte es Ihnen mal ganz platt, wie es ist. Ich weiß es nicht genau, wie das letztendlich aussieht.
Ja.
Aber das kann ja beim mobilen Endgerät Also tun Sie mir doch mal einen Gefallen, weil wir haben tatsächlich am Lehrstuhl einen oder zwei Napster-User, auch der Gerrit Pohl, der da ja auch ganz fit ist. Schreiben Sie mir doch mal bitte eine E-Mail, ja, damit ich das auch nicht vergesse. Und dann würde ich das denen weiterleiten, so dass wir das nächste Woche dann nochmal klären. Gute Frage, ne? Die Idee von diesem, warum Napster jetzt praktisch sagt, also in dem Moment, wo der Kunde kündigt, verliert er auch seine ganze Musiksammlung, ist eigentlich auch relativ klar. Ne? Wenn man das nicht machen würde, wird jeder vielleicht mal für einen Monat Mitglied dort werden, sich das Abo für einen Monat bestellen und würde dann sozusagen alle 10.000 Musiktitel sich runterladen, die er schon immer haben wollte, und würde dann das Abo kündigen. Insofern ist die sozusagen diese Knebelstrategie der Anbieter ja durchaus verständlich. Ja, ob es als Zukunftsmodell dann letztendlich taugt, muss sich eben noch erweisen. Ne? Also das DRM-System verhindert ebenfalls, dass die Stücke auf ein anderes Medium übertragen werden können, beispielsweise das Brennen von CDs. Und will ein Nutzer ein Stück brennen oder es über das Ende des Abos hinaus behalten, so muss er den Download erwerben. Und dieser Download, der ist eben extra zu bezahlen. Ja, das ist auch die Möglichkeit, dann das Ding sozusagen als Datei zu bekommen. Ja, Besonderheiten des Napster-Modells anbieterseitig. Die Kunden können einem Login-Effekt unterliegen. Können ist gut ausgedrückt. Ja, die Kunden haben einen heftigen Login. Das hatte ich bereits gesagt, das sind die Kosten, die sind erheblich, wenn der Kunde dann irgendwann aussteigt aus dem Geschäft, ja, hat er praktisch Geld und Titel verloren, mit den entsprechenden Kosten. Auf der Kundenseite steht hier so schön drin, überwinden des Informationsparadoxons. Was können Sie sich denn vorstellen, was damit jetzt gemeint ist, ja, und warum ich vielleicht auch nicht so ganz glücklich damit bin, wie das hier steht, könnten wir nochmal besprechen. Also was ist, oder ich sage Ihnen mal was damit gemeint ist. Also zunächst einmal vielleicht von Ihrer Seite, was war nochmal das Informationsparadoxon? Hat es einer von Ihnen noch drauf, ja? Genau, richtig. Das war der eine Teil. Also wir haben so eine Art Erfahrungsgut. Wir können den Nutzen beispielsweise einer Marktstudie erst ermessen, wenn wir das Ding auch gelesen haben. Ja. Und dann kommt der zweite Teil. Der zweite Teil heißt dann, aber in dem Moment, wo wir die Marktstudie kennen, haben wir keine Zahlungsbereitschaft mehr dafür. Und das jetzt übertragen auf das Abo-Modell in der Musikindustrie, würde das nun bedeuten, dass wir sagen, na gut, ich kann mir die neuen Titel von meinen Lieblingsinterpreten oder auch von irgendwelchen anderen Interpreten, kann ich einfach mal anhören, ja, und sozusagen kostenfrei, ich kann einfach alles mal ausprobieren. Das ist die Grundidee, warum hier steht, überwinden des Informationsparadoxons, und warum habe ich gesagt, dass ich da mit der Parallelität, warum werde ich es in der nächsten Version des Skriptes so nicht mehr stehen lassen? Warum gefällt mir das gar nicht so hundertprozentig? Wo enden die Parallelitäten denn da? Warum? Irgendeine Idee? Das ist so ein Punkt, wo sich diese Informationen im Sinne von entscheidungsrelevanten Informationen und pragmatischer Ebene, also ich habe eine Information, die ich letztendlich zur Entscheidungsunterstützung heranziehe, kann digitales Gut sein, aber wo es jetzt meiner Meinung nach schon einen fundamentalen Unterschied gibt zum digitalen Gut Musik. Ja. Ich denke, ja. Richtig. Ganz genau. Das ist Das ist genau der Punkt, das sehe ich ganz genauso. Also eine entscheidungsrelevante Information, die da sagt, die Firma A wird demnächst B übernehmen, wo ich dann vielleicht, sagen wir mal, Folgen für den Aktienkurs rausziehen kann und dann vielleicht, je nachdem, Aktien von A oder B erwerbe. Das ist eine Information. Wenn Sie mir das stecken, wenn Sie mir das sagen, dann werde ich danach nicht mehr dafür bezahlen wollen, ja, weil ich hab alles, was ich brauche, ja. Demgegenüber, wenn ich ein gutes Stück irgendwo im Radio oder beim Bekannten höre, ja, dann erlischt damit ja nicht meine Zahlungsbereitschaft. Die kann sogar, wenn ich ein Stück, vielleicht gefällt es mir erst ab dem 10. Mal, ja, vielleicht gefällt es mir dann erst. Also insofern müssen wir da auch ein bisschen aufpassen. Also was lernen wir daraus? Also wir dürfen sozusagen nicht alles, sozusagen, was digital ist, was digitalisiert ist, über einen Kamm scheren. Ja? Da gibt es dann durchaus Unterschiede, ne? Was dann letztendlich die Handhabung und die entsprechenden Konzepte angehen. Kommen wir zur Fragestellung Preissetzung für solche digitale Güter am Beispiel Musik. Wir haben mal in einer empirischen Untersuchung, die ich Ihnen jetzt hier mal gleich vorstellen werde, untersucht, was ist eigentlich die optimale Preissetzung für Online-Musik. Und optimal haben wir definiert aus Sicht der Musikindustrie. Also der Anbieter, ja, weil für den Kunden wäre die Frage vielleicht relativ sinnlos, ja, der würde sagen, ich hätte es gern kostenlos, à la Peer-to-Peer-Netzwerke. Ne? Was ist sozusagen der umsatzoptimale Preis für die Musikindustrie? Und dabei spielt jetzt schon gleich die Eigenschaft digitaler Güter, nämlich dieser verschwindend kleinen, geringen, variablen Kosten eine ganz zentrale Rolle, wie wir sehen werden. Denn genau in dem Moment, wo wir variable Kosten haben, die eben gegen Null gehen, ist es für uns eben möglich, als Anbieter auch eine Niedrigpreisstrategie zu fahren. Ja? Eine Niedrigpreisstrategie, so nach dem Motto, wenn ich mir hier die Kamera anschaue, die hat eben bestimmte variable Kosten in der Herstellung, ja? Dann würde ich die natürlich nie unterhalb dieser Herstellkosten verkaufen. Aber wenn die variablen Kosten von so einem digitalen Gut wie einer Musikdatei eben gegen Null sind, kann ich mal schauen, ob ich nicht auch mit einer richtigen Niedrigpreisstrategie Umsätze und Gewinne machen kann. Und das wollen wir uns hier anschauen. Mögliche Strategien für Anbieter digitaler Güter, hohe Umsätze bei niedrigen Preisen. So, welcher Preis ist optimal? Also zunächst mal so ein paar allgemeine Vorüberlegungen, bevor ich Ihnen zeige, was wir mit der empirischen Untersuchung gemacht haben und wie dann das mathematische Modell dahinter aussieht. Also wir hätten hier einfach mal eine ganz schlichte Preisabsatzfunktion, wie Sie die aus dem Grundstudium kennen. Hier der Preis abgetragen. Wenn Sie hier beispielsweise einen relativ hohen Preis haben, ist die Absatzmenge recht gering. Beim niedrigen Preis wird sie entsprechend höher. Also relativ wenig aufregend, sage ich mal. Ja. Eine entsprechende Umsatzfunktion, die dahinter steckt, ne, würden wir hier eine solche Funktion bekommen. Und das ist nun genau unsere Fragestellung, ja, mit der wir unterwegs waren und auch sind. Ja. Was ist hier sozusagen der optimale Preis? Optimal im Sinne, dass wir unseren Umsatz maximieren wollen. Ja. Aus Sicht, und das sollte ich noch laut dazu sagen, den Umsatz maximieren wollen, zunächst einmal Schritt 1 aus Sicht eines Anbieters im Internet für Musikdownloads, also wie iTunes, wie Musicload. Das sozusagen im ersten Schritt, das ist das, was wir jetzt behandeln. Und danach werden wir uns unterhalten, wie der Umsatz, wie der maximale Preis aus Sicht der gesamten Musik-Supply Chain aussieht. Also jetzt Schritt 1, wir betrachten nur einen solchen Online-Anbieter wie Musicload oder iTunes. Was haben wir gemacht? Wir haben zwischen Oktober und November letzten Jahres eine Umfrage in Kooperation mit Spiegel Online durchgeführt. Ja. Das haben federführend bei uns am Lehrstuhl der Gerrit Pohl und der Jochen Strube gemacht. Und insgesamt haben wir 6 verschiedene Unterfragebögen ins Netz gestellt zu den verschiedensten Themen. Zu diesen Themenbereichen, also Preis- und Produktpräferenzen bei Einzeldownloads, Nutzung und Präferenzen verschiedener Informations- und Distributionskanäle. Ne? Und diese Fragebögen nur sozusagen, dass Sie auch dann so ein, auch noch ein Gefühl dafür bekommen, haben die Ergebnisse, haben wir jetzt veröffentlicht, unter anderem eben in dieser Veröffentlichung, die ich Ihnen anfangs gezeigt hatte, die aus 2007. Und die wird auch die Grundlage sein oder eine der Grundlagen für die Dissertation von dem Gerrit Pohl und dem Jochen Strube. Ne? Insgesamt haben wir 11.540 verwertbare Fragebögen erhalten, was ein irrer guter Wert ist, ja, der natürlich, den Sie natürlich deswegen kriegen, ja, weil wir diese Fragebögen eben in Kooperation mit Spiegel Online auf der Spiegel Online-Seite entsprechend platzieren konnten. Ja, und da gibt es einen irre hohen Traffic, wenn Sie das natürlich auf die Homepage-Seiten von so einem Lehrstuhl nur draufstellen, ja, dann kriegen Sie dann vielleicht eben nur 120 Antworten oder irgendwie sowas. Und so sind wir eben bei 11.000 gelandet. Und da kann man dann sozusagen schön statistische Auswertungen dann durchführen. Hier ein paar wenige ausgewählte Eigenschaften des Samples. Ich könnte Ihnen jetzt natürlich so die ganze Struktur, hätten wir Ihnen auch hier auf die Folien drauf tun können, da haben wir mal drauf verzichtet, nur so ein paar verschiedene Eigenschaften der Struktur. Also zunächst mal 90% männlich und 10% weiblich ungefähr. Altersstruktur, also klare unterrepräsentiert hier. Bei der Altersstruktur war es so, dass hier, wenn man sich das jetzt anschaut, gerade hier die etwas Jüngeren unterrepräsentiert sind. Ne? Hier sehen Sie entsprechend die Verteilung. Was auffällig war und was sozusagen auch wichtig ist, wenn man sich die Ergebnisse danach betrachtet, ist, dass die ganzen Teilnehmer der Studie ziemlich musikaffin waren. Ja? Also das sieht man etwa daran, dass 96% der Befragten eine digitale Musiksammlung besitzen. 80% besitzen MP3-Player. Über 50% lesen regelmäßig Musikartikel in Zeitschriften oder im Internet. Und 80% sind grundsätzlich daran interessiert, neue Künstler und Genres kennenzulernen. Also müssen wir sozusagen bei der Auswertung im Hinterkopf behalten, das Sample ist sehr musikaffin. Ja, kommt eben auch dadurch zustande, dass das bei Spiegel Online in der Rubrik Netzwelt stand, waren wir glaube ich drin, dass da sowieso nur diese Leute sind, die auch so ein bisschen in diese Richtung eben ticken. Ne? Das muss man sozusagen immer im Kopf behalten. So, jetzt haben wir zum einen die Frage gestellt, welchen Preis wären Sie denn bereit für einen einzelnen Musik-Download zu zahlen? Unterschieden in Newcomer, Raritäten, ältere Titel und aktuelle Hits. Ja. Wir hatten die folgenden Klassen eingeführt, weniger als 10 Cent, 10 bis 49, 50 bis 99, 1 bis 1,49, diese hier und dann letztendlich 2 Euro und mehr. Was wir sehen, wenn wir uns das hier so entsprechend anschauen, dass wir hier so ein entsprechende relativ viele Antworten hatten, die sagten, okay, zwischen 10 und 49 Cent wären sie im Grunde genommen bereit, dafür zu bezahlen. Bei den 50 bis 99 Cent wird es schon ein bisschen enger. Über 1 Euro wird dann schon relativ sehr eng. Ja. Wir werden Ihnen allerdings, und das ist spannend, ich weise schon jetzt darauf hin, wir werden Ihnen in der nächsten oder übernächsten Stunde auch eine weitere Auswertung zeigen, die auch auf diesem Zahlenmaterial basiert. Und dann wird es insbesondere deswegen spannend, weil dann hier dieser Block, ja, also die Zahlungsbereitschaft von 1 Euro bis 1,49 Cent dann tatsächlich auftaucht. Und sie taucht genau dann auf, wenn wir die hypothetische Frage stellen, was würden Sie denn für einen Download bezahlen, der nicht kopiergeschützt ist? In dem Moment geht die Zahlungsbereitschaft dann tatsächlich heftig nach oben, wie wir sehen werden. Also das hier gilt, und das muss man, braucht man sozusagen für das, was später kommt. Hierfür gilt, welchen Preis wären Sie bereit, für einen einzelnen kopiergeschützten Musiktitel zu zahlen? Ja, das ist das, was hier praktisch gemeint ist. Die Frage, was würden Sie für einen Titel ohne Kopierschutz bezahlen, die kommt später noch. Ja. Ja.
Ich sage nee. Aber da ich weiß, dass es momentan einfach die Angebote so sind, dass es auf 99 Cent ungefähr ausgelegt ist, ist doch die Antwort auch schon in die Richtung beschränkt, oder? Also ich weiß nicht, ob das zu einem wirklich optimalen Punkt führt.
Nee, die Frage ist ja die, welchen Preis würden Sie. Wir haben das ein bisschen detaillierter gefragt, aber schon im Konjunktiv. Ja? Also welchen Preis wären Sie bereit zu zahlen? Jetzt beispielsweise für einen Ihrer liebsten älteren Hits. Ja? Und es ist ja nicht gesagt, dass die Antwortenden hier entsprechend bei iTunes oder Musicload kaufen. Das ist hier nicht gesagt. Ne? Also, die Frage ist eine hypothetische. Ja? Wie man sie im Marketing stellt, wenn man empirisch sowas ermittelt, zumindest bei der direkten Abfrage der Zahlungsbereitschaften, ist eine hypothetische Frage, was wären Sie bereit für ein Bahnticket ja, von Frankfurt nach München entsprechend zu zahlen. Ja, dann sagen Sie, ja, vielleicht 70 € oder irgendwie sowas. Damit ist keine Aussage darüber getroffen, ob Sie letztendlich das Ticket, wenn es 100 kostet, auch zahlen. Ne? Also so müssen wir das einsortieren hier. Ja, also das hier so ein erster Überblick. Was haben wir dann im nächsten Schritt gemacht? Im nächsten Schritt haben wir dann mit Hilfe einer Regressionsrechnung, Sie erinnern sich natürlich, Statistik 1, Statistik 2, als wenn es gestern gewesen wäre, ja, wie man dann sozusagen aus dem Zahlenmaterial dann eine entsprechende Funktion erzeugt. Ne? Die grundsätzliche Idee ist die, dass man also so eine Punktwolke hat. Ja? Die Punktwolke, die ist hier durch diese Kreuzchen dargestellt. Ja? Und durch diese Punktwolke wird dann der Funktionstyp durchgezogen, ja? Der diese Punktwolke dann sozusagen am besten trifft. Ja? Zumindest grob, grobe Erinnerung steht in Ihren Augen geschrieben. Ja? Womit man da loslegen muss, ist, man nimmt erstmal einen Funktionstyp an. Ja? Und für diese Preisabsatzfunktion haben wir dann mal diesen Funktionstyp hier angenommen, ja? wie er hier steht, B0 mal B1 hoch P. Und auf diese Weise würden wir dann hier entsprechend den Absatz berechnen. Ja? Hier diese Kreuze, ja, liegen hier, weil sie die Mitte der einzelnen Klassen repräsentieren. Ja. Also wenn wir nochmal hier mal eins zurückgehen, dann hatten wir gesagt, diese Klasse war hier zwischen 10 bis 49 Cent. Ja, also wie viele Leute wären sozusagen bereit, zwischen 10 und 49 Cent entsprechend auszugeben. Und entsprechend deckt dann diese Linie hier diesen Bereich ab und das ist dann der Mittelwert dieser Klasse, ne, der dann hier entsprechend angegeben wird. So, was kommt dann hier letztendlich dabei raus? Das sind die Preisabsatzfunktionen für die verschiedenen Titelkategorien, ja, aktueller Hit, älterer Hit, Rarität, Newcomer. Und das sind die entsprechenden Parameter der Regressionsfunktion. Und dieses R-Quadrat ist das Gütemaß, also wie gut die Funktion letztendlich die Punktwolke trifft. Ja? Also klarer Fall von Auswendiglernen für die mündliche Prüfung. Ne, müssen Sie natürlich nicht. Ne? Jetzt sage ich vielleicht nochmal deutlich hier in die Kamera, müssen Sie natürlich nicht. Ne? Das ist nur sozusagen jetzt hier das entsprechende Ergebnis. So, jetzt die nächste Frage. Wie ermitteln wir nun den umsatzoptimalen Preis, ja, den wir, dafür machen wir das ja alles. Ne? Zunächst mal nehmen wir die Preisabsatzfunktion her und bestimmen auf Basis der Preisabsatzfunktion entsprechend die Umsatzfunktion. Also wir haben hier diesen Teil, das haben wir hier nochmal deutlich gemacht, dieses B0 mal BI hoch P, das war der Teil der Preisabsatzfunktion, ja, der quasi den Absatz bestimmt, den Absatz beim Preis P. Dieser Absatz wird entsprechend multipliziert mit dem Preis P. Ja. Und lassen wir das N bei der Erklärung zunächst mal weg. Ohne das N würden wir nun einen Wert bekommen zwischen 0 und 1, also beispielsweise 0,8. Und die 0,8 würde nun was bedeuten? Die 0,8 würde nun einfach heißen, dass bei diesem Preis 80% der befragten Teilnehmern kaufen würden. Das wäre sozusagen dieser Anteil hier. Und das große N wäre sozusagen die Maximalnachfrage. Wenn also dann 0,8, wenn dann also 80% kaufen würden, könnten wir das dann entsprechend durch Multiplikation auf eine bestimmte Grundeinheit beziehen. So, wie geht es dann weiter? Dann haben wir eben diese Umsatzfunktion aufgestellt. Die leiten wir ab. Ja? Und als umsatzmaximierender Preis kriegen wir dann hier entsprechend diesen Ausdruck heraus, der dann letztendlich nur noch anzuwenden ist. Ja, das ist dann der umsatzmaximierende Preis. Und das haben wir hier entsprechend für die verschiedenen Titelkategorien mal in dem Bild dargestellt. Ja? Und was hier schon mal ein ganz spannendes Ergebnis ist, ist, wenn wir uns hier anschauen, aktueller Hit, Umsatz älteren Titel, Umsatz für einen Newcomer, haben wir hier bei allen so ungefähr ja, so einen optimalen Preis, hier so in dieser Größenordnung von so rund um die 40 Cent. Ja, so rund um die 40 Cent. Und lediglich bei den Raritäten hätten wir einen Preis, der hier nahe bei etwa 1 Euro steht. Also das wären die entsprechenden Umsatzfunktionen für verschiedene Titelkategorien. So, ich lasse es jetzt mal, bevor wir weitermachen, jetzt erstmal bewusst so stehen. Ja. Das wäre jetzt sozusagen das Ergebnis das erste Ergebnis der empirischen Untersuchung. Das würde jetzt erstmal besagen. Lassen wir jetzt vielleicht mal die Probleme aller Repräsentativität weg. Wir haben auch mal übrigens schon 2 Jahre vorher eine ähnliche Umfrage gemacht mit anderen Teilnehmern. Da kam ein ähnlicher umsatzmaximierender Preis heraus. Also insofern scheint das Ergebnis vom Gefühl her, also zunächst mal so wie wir es bestimmt haben, scheint mir halbwegs valide zu sein eigentlich. Aber, jetzt gibt es da eine Vielzahl von Abers und Problemen. Da würde mich mal interessieren, was Sie jetzt da für Probleme sehen. Also, oder ich frage mal ganz prägnant, warum, selbst wenn wir die Studie gemacht haben, ja, warum kann ich jetzt nicht zu Apple hergehen oder zu Musicload hingehen und sagen, hier, setzt jetzt mal die Preise auf 45 Cent oder irgendwie sowas und ihr macht mehr Umsatz. Warum geht es jetzt nicht so einfach? Denken Sie so mal an die ganze Musik-Supply Chain oder Wertschöpfungskette, wie immer wir das jetzt nennen wollen. Die Internetanbieter MusicCloud, iTunes beziehen ja die Titel, die Lizenzen dafür von den Labels. Und im Moment ist es so, dass die Lizenzgebühren pro Titel so ungefähr bei 70, 75 Cent liegen. Ja. Also hat der Anbieter MusicCloud, ich bleibe bei dem Beispiel einfach mal, hat eben pro Titel sehr wohl variable Kosten zu tragen, ja, und zwar in Höhe von diesen 70 Cent. Ja, und das sind so richtige variable Kosten im klassischen Sinne der Betriebswirtschaftslehre, die fallen für den Musikanbieter MusicCloud an, genau pro Ausbringungseinheit, also pro X. Ja. Das sind die variablen Kosten, die er zu tragen hat. Deswegen darf er nicht drunter bleiben. Ja.
Auf den Preis bezogen, den MusicCloud momentan hat. Wenn MusicCloud seinen Umsatz steigern würde, würde das Label davon ja auch profitieren, weil sie ja die Umsatzsteigerung mitmachen.
Ja.
Sollte man es doch eher als eine prozentuale Abgabe sehen, nicht als einen fixen Preis.
Ja, also das ist ein sehr guter Punkt, den Sie da bringen. Und genau in die Richtung werden wir jetzt auch gleich weiter diskutieren. Es sind ja keine sozusagen gottgegebenen variablen Kosten, die dort anfallen. Ja, also auch das Label hat die 70 Cent vielleicht mehr oder weniger willkürlich gesetzt. Ja. Und vielleicht würden ja entsprechende Abmachungen helfen, wenn die sich untereinander absprechen und vertragen, ja, dass die Leute gemeinsam dann tatsächlich einen Win-Win fahren könnten. Ja. In die Richtung werden wir jetzt gleich weiter diskutieren. Sie hatten noch eine Meldung oder hatte ich das irgendwie? Ja. Ja, sehr schön, sehr schön. Sie sprechen an den Punkt des Multi-Channel-Managements sozusagen, ne? Nämlich die Fragestellung, was ist eigentlich interessant für die Labels? Ne? Vielleicht ist es ja auch erklärte Strategie der Labels, den Online-Kanal, sagen wir mal, so zumindest zu gestalten, ich drücke es mal vorsichtig aus, dass der Kanal physische Distribution sozusagen nicht kannibalisiert wird. Das wär ein Punkt, den wir hier auch nicht drin haben. Also hier, diese ganze Untersuchung ist eine isolierte Untersuchung des digitalen Marktes. Und der natürlich, und da müssen wir uns auch drüber klar sein, das hat Ihnen der Gerrit Pohl ja gezeigt, dass der sozusagen über die Jahre gewachsen ist und weiter wachsen wird. Das ist sozusagen die Frage, wie lange es noch die CDs gibt, wann die letztendlich, ob und wann sie abgelöst werden. Kommen da vielleicht genau auf diese spannende Frage, kommen wir am Ende nochmal zu sprechen und würden jetzt aber genau erstmal mit dem von ihm genannten Punkt weiterfahren, wie das denn ist mit der Vertragsgestaltung zwischen den Playern in der Musik-Supply Chain. Aber gerne noch eine Frage von Ihnen.
Das ist dann vielleicht auch eine strategische Frage der Labels, dass sie die Lizenzgebühren genauso festsetzen, dass sie die optimale, also dass sie sowohl in dem einen Vertriebskanal als auch im anderen Vertriebskanal die optimalen Ansatz erzielen können. Was gerade so billig ist online, dass sie da
Das wär sozusagen das ausgemachte Ziel, ja, wenn sozusagen, wenn man das hinkriegen würde, so ein simultanes Optimierungsmodell für alle möglichen Kanäle untereinander aufzustellen. Ne. Aber was ich Ihnen definitiv sagen kann, die Labels haben sowas nicht. Ja. Und vielleicht auch das so als Hintergrund zum Verständnis der Geschäftswelt im Bereich Musikindustrie. Man trifft dort, sagen wir mal, wenn man mit den Leuten spricht, auf ein ziemlich, ja, wie soll ich das sagen, eine BWL-Ausbildung, sowas findet da kaum statt, ja, oder die Leute haben kaum eine genossen und sind auch relativ wenig interessiert daran. Das habe ich zum Beispiel daran gemerkt, wenn Sie jetzt nur sich diese Kurve anschauen, das habe ich mal zwei, drei Leuten von den Labels mal gezeigt und vielleicht habe ich es auch falsch gemacht, ja, das mag ja sein, aber ich war nicht in der Lage, den Entscheidungsträgern dort diesen Grundgedanken oder einigen, war nicht möglich, diesen Grundgedanken in den Kopf zu bekommen. Es kam von einem kam immer wieder der Spruch, ja, aber die Künstler müssen doch auch leben. Ja. Preissenkung, also die Preissetzung wurde oft, wirklich sehr, sehr erschreckend oft, kann ich wirklich sagen, wurde gleichgesetzt mit weniger Einnahmen für die Musikindustrie und damit weniger Einnahmen für die Künstler. Dieser Gedanke, man kann die Preise auch senken, um die Umsätze letztendlich zu erhöhen, um dann auch mehr vom Kuchen an alle verteilen zu können, war nicht in einige Köpfe reinzubringen. Also es also grundsätzlich, vielleicht greife ich dem ein bisschen vor jetzt, völlig andere Erfahrungen, als ich sie beispielsweise in der Softwareindustrie mache, wo ich jetzt sehr häufig unterwegs bin und mit Firmen wie IBM, SAP, Software AG spreche, weil das hat vielleicht der eine oder andere von Ihnen mitbekommen. Das ist der neue Forschungsschwerpunkt an unserem Lehrstuhl Software Economics. Da erlebe ich genau das Gegenteil. Ja. Also hervorragend ausgebildete Gesprächspartner, sowohl im Bereich BWL als auch Informatik, die sind wirklich topfit, die Leute. Ja, in beiden Bereichen, Informatik und BWL. Also was das Qualifikationsprofil angeht, wirklich völlig unterschiedlich. So, aber beide oder alle drei sehr, sehr gut erkannt. Wir gehen jetzt mal einen Schritt weiter und betrachten jetzt zunächst mal das, was Sie so als Erweiterungsmöglichkeit angegeben hatten, nämlich die Frage, wie sehen denn die Kontrakte aus zwischen den verschiedenen Playern, die in einer solchen Musik-Supply-Chain letztendlich da sind. Ja. Also zunächst aus Sicht eines Anbieters fallen sehr wohl variable Kosten an. Und diese variablen Kosten, die für so einen Anbieter wie MusicCloud anfallen, haben wir mal unterschieden in Stückkosten pro Download, also die ganz normalen variablen Kosten, beispielsweise für die genutzte Bandbreite. Das ist relativ wenig, das kann man fast vernachlässigen. Aber beispielsweise fallen auch entsprechende GEMA-Gebühren an. Ja. Und die GEMA-Gebühren selbst, die sind nun kein Peanuts mehr. Ja. Die können wir fast vernachlässigen, die Bandbreite. Aber hier geht es durchaus um Kostenblöcke von so in vielen Fällen 10, 15 Cent pro Titel. Ja. Und wenn wir von Niedrigpreisstrategien reden, dann sind die natürlich nennenswert. Darüber hinaus, und das war das, was der Kommilitone schon angesprochen hatte, ja, haben wir Kosten in Abhängigkeit des Preises bzw. des Umsatzes. So werden häufig Payment-Dienstleister vergütet, aber häufig auch die Labels. Wobei ich sehe gerade, in sehr vielen Fällen sind die Labels auch hier bei den Stückkosten pro Download dabei. Ja? Das kann auch mal hier sein. Ich würde die eigentlich eher hier anordnen. Macht aber für unsere allgemeine Formel überhaupt nichts. Wir machen nun aus der Umsatzfunktion entsprechende Gewinnfunktion, indem wir die variablen Kosten berücksichtigen. Wohlgemerkt nur die variablen Kosten. Die Fixkosten haben wir immer noch nicht drin. Also die Fixkosten, das wären vielleicht Kosten, um ein solches Angebot aufzubauen, um die Server hochzuziehen, um die Mitarbeiter einzustellen. Das sind in unserer Betrachtungsweise hier Sunk-Costs, ja, die sozusagen einmal angefallen sind, jetzt nicht mehr entscheidungsrelevant sind. Und jetzt versucht eben eine Company à la Musicload mit dem Bestehenden, was da ist, sozusagen das Beste entsprechend herauszuholen. So, die Gewinnfunktion ändert sich jetzt wie folgt. Wir haben hier dieses B0 mal B1 hoch P, das ist weiterhin der Absatzteil. Den multiplizieren wir entsprechend mit P und N, so wie wir das in der Umsatzfunktion auch hatten. Und multiplizieren das jetzt mit 1 minus Beta. Das Beta ist der Prozentsatz des Umsatzes, der abgeht. Also wenn 20% abgehen, bleiben hier sozusagen 80% des Umsatzes als Gewinn beim Anbieter. Und entsprechend hier B0 mal B1 hoch P mal dieses Groß N ist entsprechend der Umsatz, der absolute Umsatz, nicht der relative Umsatz. Und der ist dann eben entsprechend mit den variablen Kosten zu multiplizieren. Ne? Und entsprechend logischerweise diese gesamten variablen Kosten sind von dem übrig bleibenden Umsatz hier entsprechend abzuziehen. Ne? Wenn man das dann entsprechend nach P ableitet, bekommt man diesen gewinnoptimalen Preis hier, wie er hier durch diesen Ausdruck dargestellt wird. Ne? Und jetzt haben wir sozusagen das Modell in einem ersten Schritt ein bisschen erweitert, um diese verschiedenen Formen der variablen Umsatzkomponenten. Und wir können nun in das Modell entsprechende Werte einsetzen. Also wir können sagen, angenommen, ein Anbieter hat folgende Kosten zu tragen, Musiker bekommen 20% des Umsatzes, das ging also in dieses Beta rein, für einen Payment-Dienstleister sind 8% des Preises zu bezahlen, GEMA variable Kosten von 10 Cent pro Download, das ist ein recht realistischer Wert. Weitere 5 Cent pro Download fallen für die technische Abwicklung ab. Hätten wir hier ein Beta von 0,28, ja, nämlich diese 20% plus diese 8%, variable Kosten von 15, diese 10 plus diese 5. Und wenn wir dann das entsprechende Modell anwenden, sehen wir schon, wie sich für die Anbieter nun die gewinnoptimalen Preise, entsprechend erhöhen. Ja, also wir sind hier schon entsprechend bei den aktuellen Hits bei 55, ältere 55, Newcomer 59 und nur für die sogenannten Raritäten hätten wir dann so einen optimalen Preis von 1,12 Euro. So. Allerdings, ja, fallen in der Praxis dann doch immer noch höhere Preise an, ja. So verlangen zum Beispiel viele Labels bei einem Preis von 1,39 pauschal 75 Cent pro Download. Also da wären wir dann sozusagen mit so einem Preis von 55, könnten wir sozusagen immer noch nicht sozusagen schwarze Zahlen schreiben als Anbieter. So. Da jetzt die nächste Idee, die auch in diesem Paper von 2007 denke ich mal, sehr ausführlich beschrieben worden ist. Wie kommen wir aus diesem Problem raus? Ja, also wenn für den Anbieter das hier der gewinnoptimale Preis ist, ja, wie kann man den dann vielleicht doch auf die Straße bringen? Ja, und die Grundidee ist eben die, dass wir eine Kooperation machen. Dass wir eine Kooperation machen zwischen den verschiedenen Anbietern, die in einer solchen Supply Chain eben drin sind. Ne? Die Idee ist halt die, warum versuchen wir nicht, diesen Preis auch tatsächlich durchzusetzen? Ja. Dadurch, dass das Label seine variablen Kosten pro Stück entsprechend senkt. Dadurch, dass die GEMA vielleicht auch entsprechend mit ihren Gebühren runtergeht. Wir vergrößern, könnten auf diese Weise die These, den Kuchen für alle vergrößern. Es bleibt nur die Frage übrig, wie verteilen wir dann die entsprechenden Kooperationsgewinne? Und das sind alles Punkte, mit denen werden wir uns dann entsprechend hier in der nächsten Woche beschäftigen.